Studio Omega Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Bischof Werner Freistetter hat dieser Tage Brasilien besucht. Mit einer Delegation der Dreikönigsaktion hat er sich auf einen Lokalaugenschein begeben und jene Menschen kennengelernt, die von den Spenden der Sternsinger profitieren. Unmittelbar nach seiner Rückkehr konnte ich mit Bischof Freistetter das folgende Gespräch führen. Wenn Sie also wissen möchten, warum es so viel Sinn macht, dass jedes Jahr zwischen Weihnachten und Dreikönig 80.000 Kinder und Jugendliche in Österreich um Spenden bitten, dann hören Sie sich das an. Herr Militärbischof Werner Freistetter, Sie sind vor wenigen Tagen von einer recht abenteuerlichen Reise zurückgekommen. Sie waren mit der Dreikönigsaktion in Brasilien. Bevor ich Sie aber jetzt zu dieser Reise befrage, würde mich noch interessieren, waren Sie eigentlich als Kind selber auch als Sternsinger unterwegs?
Ja, natürlich, und das gehört zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen. In unserem kleinen Dorf hatten wir eine Sternsingergruppe mit so etwa 10 Kindern. Das heißt, die Könige haben immer gewechselt und der Rest war dann Gefolge. Und ich erinnere mich noch, wie anstrengend es war, unser kleines Dorf wirklich zu besuchen. Das geschah meistens an einem Tag, aber es war eine ganz tolle, bleibende Erfahrung, an die ich mich noch gerne erinnere.
Sie waren der Kaspar oder der Melchior oder der Balthasar oder?
Alles durch und dann bin ich auch im Gefolge gelandet. Also es war sehr nett organisiert.
Hätten Sie sich damals vorstellen können, wofür das Geld verwendet wird? Sie waren jetzt in Brasilien, haben einige Projekte gesehen. War es so, wie Sie es sich erwartet haben oder doch ganz anders?
Was Brasilien betrifft, das war ganz anders. Eigentlich habe ich nichts Konkretes erwartet. Es war sehr beeindruckend und einfach eine große Erweiterung des Horizonts. Damals als Kind stand das überhaupt nicht im Vordergrund. Man hat halt Geld gesammelt und der Spaß war einfach das Gehen, das Sammeln, das Singen. Man hat sich als Kind keine Gedanken gemacht, wie das jetzt genau sein wird, wohin das Geld kommt. Wenn mir jemand gesagt hat, es geht nach Brasilien, hätte ich nicht gewusst, wo Brasilien ist.
Jetzt muss man vielleicht zur Erklärung dazu sagen, Sie sind ja nicht der Militärbischof, sondern in der österreichischen Bischofskonferenz auch für, ich sage jetzt mal, für Entwicklungszusammenarbeit zuständig und in dieser Funktion eben unter anderem auch für die Dreikönigsaktion. Und eines der Schwerpunktländer der Dreikönigsaktion ist Brasilien. Und deshalb waren Sie jetzt, ich glaube, zum ersten Mal überhaupt in Ihrem Leben auf Projektbesuch in Brasilien.
Ja, das erste Mal in Südamerika und das erste Mal in Brasilien. Ich war vor einigen Jahren mit der Missio, den päpstlichen Missionswerken im Senegal. Das war mein erster Projektbesuch. Aber das erste Mal in Brasilien und Südamerika hat tiefe Eindrücke hinterlassen.
Was waren die einzelnen Stationen Ihres Besuchs?
Wir begannen in Belo Horizonte. Das ist die Hauptstadt der Provinz Minas Gerais und haben dort Initiativen besucht. Da gibt es Menschen, die sonst wirklich keine Arbeit haben oder sogar auf der Straße leben, die sich organisiert haben in Kooperativen von Müllsammlern. Diese Menschen sammeln Müll, trennen, verwerten ihn, verkaufen ihn zum Teil auch und leisten damit einen sehr, sehr wichtigen Dienst für die Stadt und für die öffentliche Ordnung, arbeiten auch zusammen mit offiziellen Müllabfuhren, mit der Verwaltung. Und das war außerordentlich beeindruckend. Und das zweite große Projekt, das die Dreikönigsaktion dort unterstützt, ist ein soziales Zentrum für Obdachlose und Menschen, die auf der Straße leben. Die Begegnungen waren einfach menschlich sehr berührend, zum Teil aufwühlend, und haben wirklich einen Einblick gegeben auf die Initiativen, die die Zivilgesellschaft dort setzt, auch die Kirche setzt, um hier eine soziale Situation für die Menschen zu verbessern.
Wie wird denn ganz konkret geholfen? Zum einen den Obdachlosen, zum anderen den Müllsammlern?
Die Müllsammler haben sich mit Hilfe und Unterstützung der Dreikönigsaktion dort einfach selbst organisiert. Sie haben eine Kooperative gegründet, die auf einer sehr freien Basis funktioniert. Da kann man dann dazugehen auf Zeit oder manche sind schon jahrelang dabei. Und das ist auch von der Verwaltung der Stadt Belo Horizonte unterstützt. Und die tun einfach das jetzt organisiert, was viele von ihnen sowieso früher getan haben, nämlich einfach den Müll sammeln und Verwertbares suchen. Jetzt tun sie das auf einer organisierten und einer Basis der Zusammenarbeit und verarbeiten den Müll, trennen ihn, liefern ihn auch ab, wenn etwas recycelt werden kann, verkaufen teilweise auch selber einen Teil davon. Es ist also ein System, das auf einer freien Initiative beruht, aber im Grunde genommen den Dienst der offiziellen Müllabfuhr, die nämlich nicht überall hinkommt, in einer guten Weise unterstützt. Und im Obdachlosenzentrum, ja, das war sehr, für mich sehr, sehr eine sehr tiefe Erfahrung. Es war einfach eine Begegnung mit Menschen, die wirklich nichts haben. Und die kommen in dieses Sozialzentrum, können dort schlafen, essen. Es wird ihnen immer wieder auch geholfen. Aber das war wirklich eine tief bewegende Erfahrung, mit diesen Menschen zu sprechen, zusammen zu sein. Ein Straßensänger hat extra ein Lied für uns komponiert, für unseren Besuch. Das wurde dann dort gesungen. Es war also menschlich sehr, sehr schön. Auch wenn man wirklich sagen muss, die Situation dort, wenn man diese Menschen sieht, es ist vieles einfach, ja, man denkt, das ist fast hoffnungslos. Aber die Unterstützung, die hier gewährt wird und die gegenseitige menschliche Hilfe ist doch etwas sehr, sehr Wichtiges.
Wenn man noch nie in Brasilien war, so wie ich zum Beispiel, wie kann man sich denn dieses Land vorstellen? Sie haben uns jetzt von sehr großer Armut erzählt, aber es sind natürlich nicht alle Menschen arm, nicht? Sind die, verglichen mit Österreich, sind einfach die Gegensätze, sind die Armen noch ärmer als bei uns, die Reichen noch reicher, sind einfach die Gegensätze größer? Wie kann man sich das vorstellen?
Die Gegensätze sind sehr groß. In Belo Horizonte war unser Schwerpunkt eben auf dieser Welt der Obdachlosen, der Müllsammler. Das wurde ist auch später noch, hat das eine Rolle gespielt während der Reise. Aber natürlich gibt es sehr, sehr reiche Menschen. Und da kommt die ganze Frage auch der Wirtschafts- und Sozialpolitik ins Spiel. Die ganze Frage einer ungleichen Verteilung und Teilhabe am Reichtum. Natürlich, Brasilien ist ein unglaublich reiches Land. Wir wissen, Bodenschätze bis hin zu Edelsteinabbau, Gold, Eisen, alles Mögliche. Das ist ja einer der Konflikte, die es jetzt gibt. Gerade in der Amazonensynode ist das ja aufgekommen. Und bei uns stand eben auch die Frage des Bergbaus ganz stark im Mittelpunkt. Das ist dann später haben wir das erlebt, als wir in Gegenden kamen, die von diesen Dammbrüchen betroffen waren. Überlaufbecken von Bergwerken sind gebrochen vor ein paar Jahren in Mariana und vor kurzem in einer um eine Ortschaft herum, die Brumadinho heißt. Und mit diesen Menschen sich auseinanderzusetzen, sie zu hören, gehört sicher zu den aufwühlendsten Erlebnissen dieser Reise.
Da sind ja, glaube ich, auch unzählige ums Leben gekommen bei diesen Katastrophen. Ja,
man spricht von über 270 Toten bei der neueren Katastrophe. Bei der anderen sind es etwa 20. Aber was hier außer der Not der Betroffenen auch sehr stark zum Vorschein gekommen ist, ist das Versagen staatlicher Institutionen und die unglaublich ungenügende Art, wie Firmen mit dieser Situation umgehen. Also die Menschen fühlen sich dort wirklich verlassen und vermuten bei diesen Dammbrüchen auch, dass das absichtlich geschah. Es gibt alle möglichen Theorien, die hier einem gesagt werden. Es ist eine wirklich unglaublich erschütternde Situation.
Vielleicht können Sie es noch ein bisschen erläutern. Dammbrüche heißt, da wurden dann ganze Wohnviertel, Gegenden, Dörfer überschwemmt, komplett zerstört. Wie geht es den Menschen? Wo leben die jetzt? Wie sieht das aus?
Ja, also da wurden Dörfer einfach verschüttet. Das ist eine giftige Schlammlawine. Es ist auch kein Staudamm mit Wasser, sondern das sind Überreste, die beim Bergbau anfallen und in diesen Überlaufbecken gesammelt werden. Und da sind die Dämme gebrochen. Trotz Warnungen von verschiedenen Firmen, die das geprüft haben. Und eine solche Firma hat eben das für sicher erklärt. Und für die Menschen dort war das so schrecklich, weil sie zum Teil jahrelang mit diesen Minen dort, mit diesen Bergwerken gelebt haben, mit diesen Firmen zusammengelebt haben, ihnen immer versichert wurde, das ist in Ordnung, das heilt, und dann innerhalb von einigen Jahren zwei furchtbare Katastrophen passiert sind.
Und gab es da jetzt, weil Sie ja auch diese Menschen besucht haben, gibt es da jetzt Hilfsprojekte auch der Kirche oder die von der Dreikönigsaktion unterstützt werden? Kann man überhaupt was tun für die Leute dort?
Ja, die Gegend, wo dies passiert ist, ist natürlich auf viele Kilometer hinauf total von diesem toxischen Schlamm vergiftet. Die Dreikönigsaktion unterstützt Bemühungen, um diesen Menschen zu helfen. Und es ist ja ganz interessant, der Erzbischof von Belo Horizonte hat eine junge Frau eingesetzt, eine Marina, die hier eigentlich die Koordinatorin der neueren Katastrophe ist, die sich um die Betroffenen kümmert und das auf eine ungeheuer engagierte und charismatische Weise macht. Also die Kirche setzt hier Maßnahmen der vor allem der psychischen Unterstützung. Wir hatten ein Gespräch in einem größeren Rahmen, da war auch eine Psychologin dabei, und die hat gemeint, was den Menschen fehlt, ist einfach psychologische, psychosoziale Unterstützung. Wir waren auch in einem kleinen Dorf, das weiter oben in den Bergen liegt, und die fühlen sich völlig verlassen, die Menschen, die dort wohnen, und haben gesagt, sie hätten sich so gewünscht, dass sie halt auch in dieser Weise betreut werden. Also es geht nicht immer um Geld, sondern es geht auch um ein Zeichen der Anteilnahme, der Unterstützung im menschlichen, psychischen Bereich. Und hier habe ich sehr stark den Eindruck gewonnen, das wird mir von diesen Menschen immer wieder gesagt, dass hier die staatlichen Institutionen total auslassen.
Stichwort staatliche Institutionen. Jetzt haben ja auch schon die früheren brasilianischen Regierungen nicht gerade geglänzt mit Einsatz und Initiativen für die Armen in ihrem Land. Man hat aber doch den Eindruck, zumindest wenn man sich so die Meldungen von hier also auch anhört, dass unter Präsident Bolsonaro das Ganze noch ein wenig schlimmer und dramatischer geworden ist, sowohl also hinsichtlich der sozialen Situation als auch der ökologischen Situation. Die Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, wie stehen Sie zum Präsidenten?
Ja, die Kritik ist laut. Kritik ist laut und ich denke auch sehr fundiert, denn ich habe natürlich auch die Meldungen in den Medien gelesen, aber das, was wir hier immer wieder hören, das wurde von den Menschen bestätigt, und sie sind außerordentlich enttäuscht und befürchten eine weitere Verschlechterung von Sozialstandards, von Sozialgesetzen, und haben den wohl zutreffenden Eindruck, dass die Politik vor allem im Dienst der Wirtschaftsinteressen steht. Es gibt eine Bewegung auch dort, die sich Alternativen zum Bergbau überlegt. Wir hatten eine Begegnung an der Universität von Ouro Preto. Ich habe dort einen Vortrag über Laudato Si gehalten, der auf Portugiesisch übersetzt worden ist. Und dort wurde intensiv darüber beraten. Irgendwann sind bestimmte Bergwerke auch stillzulegen, weil nichts mehr zu holen ist. Und dann muss man überlegen, was man dort eigentlich dann macht. Denn die Menschen sind sehr abhängig vom Bergbau in diesen Regionen. Seit Jahrzehnten sind sie dort angestellt und arbeiten dort. Und die Psychologin, die ich schon erwähnt habe, hat auch gesagt, zu den Betroffenen gehören auch die Mitarbeiter der Bergbaufirma, die da verantwortlich ist für diese Bergwerke, denn die stehen in einer doppelten Belastung. Sie haben da mitgearbeitet, werden auch verantwortlich gemacht und sind selber Betroffene. Also das ist eine menschliche Situation, die eigentlich nach Hilfe schreit. Die Alternativen, die man da überlegt, sind noch nicht so weit gedient, dass man sagen könnte, da gibt es also schon klare Konzepte, aber die Menschen denken intensiv drüber nach. Wenn ich ein Detail erwähnen kann, wenn man da durchfährt durch diese Gegend, wo es eben diese Bergwerke gibt, das sieht eben völlig anders aus als bei uns. Bei uns gibt es ja auch Bergwerke. Bei uns fährt man allerdings durch eine Landschaft, die schön ist, sauber, gepflegt. Dort fährt man durch eine Landschaft, wo man den Eindruck hat, Schutz der Umwelt, Sorge um die Landschaft ist inexistent. Man fährt durch Dörfer mit Hütten und da fahren diese riesigen Lastwagen eine staubige Straße entlang und transportieren hin und her. Also es ist eine Situation, in der man verstehen kann, warum viele Menschen dort einfach sagen, Bergbau hat für uns derartig negative Konsequenzen, dass wir uns wünschen, es gibt gar keinen Bergbau, diese Position gibt es. Es gibt natürlich auch andere. Man versteht das hier, dass unter der Perspektive der Gefahr für die Umwelt und für die Menschen gesehen wird. Nicht der Bergbau an sich, aber die Art und Weise, der Kontext, in dem er betrieben wird.
Sie haben jetzt schon einiges auch über kirchliche Hilfsmaßnahmen und Projekte erzählt. Ich gehe mal davon aus, wenn Sie kirchliche Partner getroffen haben, dann sind das eben solche, die helfen. Aber kann man sagen, dass die Kirche oder die katholische Kirche in Brasilien tatsächlich zur Gänze auf der Seite der Armen steht? Oder gibt es da auch eine gewisse Bandbreite innerhalb der katholischen Kirche vor Ort?
Das kann ich jetzt nicht aus direkter Begegnung sagen. Ich nehme an, dass es eine Bandbreite gibt bei hunderten Bischöfen, die es dort gibt. Die Bischöfe, die ich getroffen habe, das war der Erzbischof von Belo Horizonte, Dom Valmor, mit seinem Weihbischof, Dom Vicente, dann der Erzbischof von Mariana, Dom Ayrton, so heißen die dort, immer mit Dom, und den Sekretär der Bischofskonferenz, der Dom Joel Portella. Also bei denen hatte ich schon den Eindruck, die sind wirklich interessiert und engagiert in dieser Frage. Also gerade die beiden Bischöfe, die in Regionen eben ihre Diözese haben, die stark vom Bergbau betroffen sind, die stark von diesen Katastrophen betroffen sind, die haben das wirklich voll erkannt und bemühen sich, hier auch in ihrem kirchlichen Wirken diesen Menschen zu helfen und an Lösungen zu arbeiten. Es ist natürlich nicht so, dass die katholische Kirche dort alles lösen kann, das ist klar. Aber das Interesse dort ist sicher groß. Beim Sekretär der Bischofskonferenz war es interessant, dass ein beherrschendes Thema war der Schutz von Kindern. Der Schutz von Kindern, wo die brasilianische Bischofskonferenz offenbar ein umfassendes und großes Programm gestartet hat.
Es hat vor kurzem in Rom ja die vielbeachtete Amazonien-Synode stattgefunden. Jetzt ist Brasilien ein sehr, sehr großes Land. Und die Gegend, in der Sie waren, das ist ja nicht direkt Amazonien, aber doch irgendwie vielleicht am Rande auch ein wenig mit. Hat die Synode auch in Belo Horizonte und Umgebung, dort wo Sie waren, eine Rolle gespielt?
Ja, natürlich. Amazonien ist ja ein ungemein großes Gebiet, das ja nicht nur auf Brasilien beschränkt ist, sondern auf benachbarte Länder. Belo Horizonte und Mariana liegen ja nicht im Einflussbereich von Amazonien, aber die Themen, die dort behandelt wurden, die Probleme, die aufgezeigt wurden, die Vorschläge, die gemacht wurden, haben natürlich eine große Bedeutung für ganz Brasilien, für die ganze katholische Kirche in Brasilien. Also hier war schon eine große Zufriedenheit festzustellen, wie das in der Amazonien-Synode behandelt wurde, eine Hoffnung, dass von dort her auch Impulse nach überall hin in Brasilien kommen, um hier die Probleme, die es gibt, wirklich kirchlich auch gemeinsam anzugehen.
Haben Sie da vielleicht so den einen oder anderen Gedanken, was das konkret sein könnte? Haben Ihnen die Bischöfe, ich nehme an, einige Bischöfe, die Sie getroffen haben, waren vielleicht auch in Rom selbst dabei, was die da mitgebracht haben, wie das jetzt konkret weitergehen könnte?
Dom Valmor, also der Erzbischof von Belo Horizonte, hat uns, der war bei der Synode und der hat uns gesagt, die Umweltfrage ist wirklich eine ganz dringende und da muss jetzt etwas geschehen, sonst ist es zu spät. Und was er auch gesagt hat, war, er will die Beteiligung und das Engagement von Frauen fördern. Ich habe schon erwähnt, er hat diese junge, sehr charismatische Frau als Koordinatorin für die Betroffenen dieser Dammkatastrophe eingesetzt und hat das sehr betont und hat das sehr unterstrichen.
Wenn Sie jetzt vor Ort in Brasilien waren und auch diese großen sozialen und ökologischen Probleme gesehen haben und man andererseits ja bedenken muss, dass die Leute dort das ja nicht zum Spaß so betreiben, sondern damit natürlich riesige Geschäfte gemacht werden und das natürlich auch wegen uns im Westen, global gesprochen, ja, macht das was mit Ihnen?
Naja, es verändert den Blick. Also ich habe dort wirklich das, was halt theoretisch kann man lesen, ja, hören. Es ist aber ein Unterschied, wenn man Menschen begegnet. Und zwar, wenn man sich wirklich auch einlässt auf die Situation und auf von der Not sich betreffen lässt, das macht schon was mit einem. Ich habe also wirklich einen anderen Blick auf diese Fragen jetzt gewonnen. Ein Text wie Laudato Si zum Beispiel ist für mich einfach viel lebendiger geworden. Und die Menschen waren eigentlich dort bei diesem Vortrag recht froh, dass der Papst gerade das sagt, dass der Papst ihre Probleme so anspricht.
Wobei der Papst in Laudato Si ja auch quasi den Begriff geprägt hat von der Wirtschaft, die tötet. Und dafür wurde er ja auch vielfach sehr heftig kritisiert. Haben Sie vor Ort in Brasilien schon diese Wirtschaft, die tötet, kennengelernt?
Naja, was ich kennengelernt habe, waren die Konsequenzen eines Wirtschaftstreibens und einer Wirtschaftspolitik, die eben viel zu wenig oder gar keine Rücksicht nimmt auf die Situation von Menschen, auf Menschenrechte und viel zu wenig investiert in Bewahrung der Umwelt und in der Minderung dieser negativen Folgen, die etwa Bergbau hat. Es war für viele klar, dass der Bergbau an sich jetzt nichts ist, was in sich böse ist. Aber wie gesagt, der Kontext und die Art und Weise, wie es betrieben wird, führt wirklich für die Menschen zu negativen Konsequenzen. Das haben sie mir immer wieder gesagt. Und von verschiedensten Seiten habe ich das gehört. Nicht nur von den Betroffenen, sondern auch von Professoren an der Katholischen Universität von Belo Horizonte und auch an der Universität in Ouro Preto, da waren wir in der Abteilung oder in der Fakultät für Geologie und Bergbau, wo dieser Vortrag gehalten wurde. Und da hat man schon gesagt, da war das Problembewusstsein einfach da, dass hier wirklich etwas getan werden muss. Das Bündnis von Wirtschaftsinteressen, auch ausländischen Wirtschaftsinteressen und Politik in Brasilien ist ja kein Geheimnis. Das kann man auch fast täglichen Meldungen entnehmen. Und für die Menschen ist das natürlich eine ganz große Belastung, weil sie sich dann vom Staat, von den staatlichen Institutionen, also ja ihr Land, ihr Staat, wirklich verlassen fühlen.
Ich würde noch ganz gern auf ein anderes Thema kurz eingehen. Das war bei der Synode auch sehr, oder nicht sehr deutlich, aber schon auch angesprochen. Und zwar die sogenannten Freikirchen, evangelikalen Kirchen, die also in Brasilien, vor allem im Amazoniengebiet, eben auch sehr stark vertreten sind. Ist das auch in der Gegend, wo Sie waren, ein großes Thema?
Ja, das ist es. Wir haben auch mit den Bischöfen darüber gesprochen. Die sehen hier eine ambivalente Rolle dieser Gemeinschaften. Einerseits setzen sie sich für die Menschen ein. Viele Menschen schätzen diese Art der Gottesdienste, des Gemeinschaftserlebens. Auf der anderen Seite wieder gibt es oft ideologische Botschaften, die hier die Menschen in eine ganz bestimmte Richtung drängen und etwa Reichtum versprechen. Also die Bischöfe sehen hier eine ökumenische Herausforderung, aber auch durchaus Positionen, die mit denen von der katholischen Kirche nicht übereinstimmen. Und das wird schon als große Herausforderung gesehen.
Ist es Konkurrenz?
Konkurrenz. Ich denke, Brasilien ist eine genauso pluralistische Gesellschaft wie Österreich. Schon traditionell der Einfluss der katholischen Kirche in der Vergangenheit lässt sich sicher nicht mit der gegenwärtigen Situation vereinbaren. Ich würde das nicht jetzt als Konkurrenz bezeichnen, sondern einfach als eine Situation, in der es unterschiedliche Angebote in der Gesellschaft gibt. Es gibt ja nicht nur die Freikirchen, es gibt auch durchaus andere Bewegungen und auch Strömungen in Brasilien selber. Es ist eine pluralistische Gesellschaft, die wirklich auf dem Weg zu einer Industriegesellschaft ist. Nicht umsonst ist Brasilien ein Schwellenland. Und diese Situation stellt natürlich bei uns und auch in Brasilien die Kirche, die es lange Zeit gewöhnt war, irgendwie ein Monopol zu haben im religiösen Bereich, vor Herausforderungen. Die Bischöfe haben mir wieder betont, mit denen ich eben da gesprochen habe, dass Dialog wichtig ist mit diesen Gruppen und dass man aber nicht alles gutheißen kann, was sie an religiöser Ideologie vertreten. Das wird schon gesehen als Herausforderung, aber es ist nicht so, dass hier eine Konkurrenzsituation wie in der Wirtschaft besteht. Insgesamt muss man sagen, dass die Menschen in Brasilien hier in der Kirche und in der Religion stärker verwurzelt sind, als wir das hier in Europa gewohnt sind, in den letzten Jahrzehnten. Das kommt immer wieder durch. Religion hat eine Bedeutung, was die Kirche sagt, hat Bedeutung und vor allem die Hilfe und die Kraft, die aus dem religiösen Glauben geschöpft wird, ist hier ja als motivierende Kraft in der Gesellschaft nicht zu unterschätzen. Viele schöpfen Hoffnung und Kraft aus der Religion und aus der Botschaft der Kirche, aus der Botschaft des Evangeliums.
Die Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, kennen die Österreich? Und wenn Sie es kennen, was halten Sie von unserem Land?
Also sie sind die wir gesprochen haben, mit denen wir Begegnung hatten, sind einfach unseren kirchlichen Initiativen dankbar. Sonst glaube ich nicht, dass sie sich sehr mit österreichischer Politik beschäftigen und mit Österreich. Aber wir sind als österreichische kirchliche Initiative dort sehr freudig und dankbar aufgenommen worden.
Und unser Vorzeigebischof, unser Export aus Österreich, der Bischof Erwin Kreutler, ist er bekannt, auch in dieser Gegend?
Ja, natürlich, genießt einen großen guten Ruf.
Sie sind ja, glaube ich, auch mit Verantwortlichen des Indianer-Missionsrates zusammengetroffen, dem früher der Bischof Kreutler vorgestanden ist.
Ja, das war in Brasilia, in der Hauptstadt, eine sehr, sehr moderne Gründung mit vielen Hochhäusern einen außerordentlich modernen Eindruck macht. Und in der Bischofskonferenz gibt es eben auch diesen Rat für die Indigenen. Und die Gespräche dort am letzten Tag unseres Besuches waren sehr intensiv. Wir haben uns dann vor allem über die rechtliche Situation der Ureinwohner dort unterhalten, über die Frage, es gibt in der Verfassung von 1988 Formulierungen, die ihre traditionelle Lebensweise, ihre Kultur, ihren Lebensraum schützen. Und es gibt jetzt einen großen Rechtsstreit über die Interpretation, was genau traditionelle Lebensweise ist, was es bedeutet, dass sie das Nutzungsrecht auf den Boden haben, was es für Konsequenzen hat, dass im Grunde genommen alles, was an Territorium dort ist, dem Staat gehört. Da gibt es wichtige Entscheidungen, die sogar das Verfassungsgericht jetzt betreffen und eine wichtige Weichenstellung haben werden, wie die Rechte der Ureinwohner dann in Zukunft gewährleistet werden können. Das war also ein sehr eindrückliches Erlebnis und hat gezeigt, wie sehr die Kirche auch ganz konkret in diesen Bereichen jetzt schon seit Jahrzehnten tätig ist. Das war beeindruckend. Ja, und die Sorge wurde sehr geäußert, dass die jetzige Politik für diese Ureinwohner, die indigenen Völker, und deren Rechte eine außerordentlich negative Auswirkung haben wird, wenn diese Projekte auch im Rechtsbereich in eine Richtung gehen, die eben deren Rechte beschneidet.
Als Bischof der Dreikönigsaktion haben Sie ja viele Experten quasi in den eigenen Reihen. Was sagen denn die? Was kann denn unser einer eigentlich tun, um hier zumindest einen kleinen Beitrag zu leisten für die Menschen vor Ort dort?
Ja, ich denke, das ist so, dass wir unsere Froschperspektive überwinden müssen. Diese Dinge betreffen uns auch. Es ist ja immer wieder dargestellt worden, wie dieses Becken, dieses Amazonasbecken und Amazonien für das Weltklima wichtig ist. Wie auch Entscheidungen, die wir hier im Konsumbereich treffen, Auswirkungen haben auf Menschen, die von uns weit entfernt sind. Wir leben eben in einer Welt, in der das, was geografisch weit entfernt ist, uns ganz nahe kommt. Eben durch diese intensiven Wirtschaftsbeziehungen, durch intensiven Austausch, durch die Reisen, die wir machen. Man erlebt, auch wenn es eine lange Reise ist und durch die Nacht, aber man ist einfach recht schnell da drüben in Südamerika. Das geht rasch und man ist dort und das ist so selbstverständlich, dass man sozusagen dort ist. Das sind keine wochenlangen Reisen. Ich habe also dieses Gefühl der Nähe sehr stark gespürt dort. Es ist, wenn man sich dann anschaut, ist es weit, aber wirtschaftlich, menschlich, kulturell, im Austausch, im Miteinanderleben in dieser Welt sind uns diese Menschen ganz nahe.
Wird es jetzt vermutlich dann ein bisschen anders sein, wenn in einem Monat in etwa dann Kaspar, Melchior und Balthasar an ihre Tür klopfen?
Ja, da werde ich sicher ein anderes Bewusstsein davon haben. Für mich ist das dann nicht nur so wie in der Kindheit. Man hat Freude am Sammeln und geht von Haus zu Haus. Es ist mühsam, aber man verkleidet sich halt. Da stehen dann für mich Menschen dahinter. Ich sehe dann hinter den Kindern, die hier diesen Dienst leisten, mit Freude, oft nehme ich an, so wie ich, sehe ich die konkreten Menschen.
Dankeschön.